Dies und das, der Buchpodcast.
Hallo zu einer kleinen Sommerausgabe.
Genau, sommerliche Grüße aus dem unglaublich warmen Dachgeschoss. Ich sitze hier ja schon mit dem Kleidchen, wie du siehst. Das ist ja der große Vorteil bei uns Frauen, dass wir uns dann immer relativ leicht bekleidet trotzdem irgendwie in die Öffentlichkeit wagen können.
Aber bis ich hier so vor dem Bildschirm getreten bin, hatte ich ein Unterhemd an. Aha, ich wollte aber nicht so unhöflich sein und dir im Unterhemd gegenüber sitzen, da das natürlich wirklich nicht gut aussieht. Ich glaube, bei so Typen, die so Muskeln haben, ja, da geht es dann eher Richtung Muscle Shirt. Wobei Muscle Shirt ist natürlich was anderes als ein Unterhemd. Und ich habe kein Muscle Shirt. Ich habe weder Muskeln noch ein Muscle Shirt. Ich habe nur ein Unterhemd. Und das ist natürlich, wenn es heiß ist, perfekt.
Ja.
Es ist mega. Aber ich dachte, ich kann dir nicht im Unterhemd gegenüber sitzen.
So gut kennen wir uns noch nicht, aber bald, glaube ich, bald kannst du das sagen. Ich fände es gar nicht schlimm. Ich bin ja auch für kurze Hosen bei Männern als eine der wenigen Frauen, habe ich den Eindruck. Weil ich finde das so doof, dass Männer dann immer sagen, das macht man nicht und das geht nicht.
Ja, das ist dumm. Aber das ist dumm.
Ja, aber gut, es ist halt auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich nicht, aber Jahrzehnte einfach so tradiert, dass man sagt, nein, Männer tragen keine kurzen Hosen. Und ich finde, ihr dürft das durchaus. Ihr dürft auch Röcke tragen, wenn ihr wollt. Das ist auch noch angenehmer.
Ganz ehrlich, ich warte darauf. Also und zwar schon seit langer, langer Zeit. Ich beneide Frauen immer für die Röcke, die sie tragen und finde es so eigentlich schön. Finde ich, sieht es doch eigentlich auch cool aus.
Ja.
Natürlich sind so behaarte Männerbeine, die wirken natürlich nicht so schön immer, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat und dass es dazugehört, finde ich das auch okay. Ist ja nur eine Sache der Gewöhnung. Ich finde die Erfindung des Rocks großartig und genial und würde mich freuen, wenn so etwas tatsächlich mal salonfähig wäre. Ich fand ja auch die Schotten ganz toll. Als ich in München war, habe ich sehr viele Schotten bei der EM auch gesehen.
Oh, ja.
Und sie hatten fast alle einen Kilt an, einen Schottenrock und fand es auch super. Sieht ja auch irgendwie total geil aus. Da gehört es halt dazu. Und es war super. Die Schotten in der Innenstadt, das war super. Ganz
hier.
Toll.
Ja, die waren echt sehr lustig. Genau, also mal sehen, ob wir das erleben. Ich fände es auch sehr cool und ich würde den Trend sofort befürworten, dass Männer Röcke tragen. So, ich will dir heute aber was ganz anderes erzählen. Und zwar war ich an meinem Geburtstag ja wieder Bücher jagen und habe mich ja mit einer Buchhändlerin unterhalten und die hatte mir dann Bücher in die Hand gedrückt, wo der Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf war. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf.
Das ist genau mein Ding. Ich gucke auch als erstes weg.
Und dann hat sie gesagt, mittlerweile sei dieser Aufkleber mehr ein Fluch als ein Segen und es gäbe sogar, und das habe ich jetzt auf Instagram wirklich gefunden, es gibt Buchhandlungen, die den abknibbeln. Also die wirklich dann sich hinstellen und den abknibbeln, weil sie gemerkt haben, das ist gar nicht mehr so super bei den Leuten, sondern viele sagen einfach, nee, das ist so ein Massending, darauf habe ich keine Lust. Und sie sagt, das sind aber oft wirklich gute Bücher und denen sollte man eine Chance geben.
Deswegen jetzt, wird der auch mittlerweile gedruckt, der Aufkleber. Nicht mehr, dass man den abknibbeln kann, sondern mittlerweile ist dieser Aufkleber schon gedruckt auf dem Cover.
Also ich habe mir jedenfalls gedacht, ich will jetzt mal wissen, was da dahinter steckt und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das dachte ich mir, das muss ich dir erzählen. Zum einen, diesen Spiegel-Bestseller, so darf man sich nennen, wenn man in den Top 20 war oder bei Kinderbüchern in den Top 10. Ja, das ist also schon mal die Voraussetzung. Also wenn du es geschafft hast, bei diesen Spiegel-Bestseller-Listen überhaupt in diese Top 20 zu kommen, dann
also
erst darfst du...
Mit einem vorherigen Buch.
Nö, jetzt. Also wenn du willst ja diesen Aufkleber haben, Spiegel-Bestseller.
Ja, viele kommen ja von Anfang an mit dem Aufkleber, weil dann halt aber auch so viele Vorbestellungen dann schon sind. Von
ja,
den Buchhandlungen,
genau. Also
ne?
Du musst es auf jeden Fall schon mal geschafft haben, so viele Bücher verkauft zu haben, oder vorverkauft, dass du in den Top 20 dieser Bestsellerliste landest. Und diese Bestsellerliste gab es erstmals 1961, also auch schon sehr, sehr lange, dass es das gibt. Und die entsteht folgendermaßen. Also es werden die Verkaufsdaten von 6.550 stationären und E-Commerce-Verkaufsstellen, also da ist auch sowas dabei wie Amazon und so weiter, in Deutschland ausgewertet. Und diese Verkaufsstellen umfassen dann Sortimentsbuchhändler, also das sind dann die typischen kleinen Filialen, die wir so kennen, Online-Shops, aber auch Bahnhofsbuchhandel, Kaufhäuser, Warenhäuser und so weiter und irgendwelche, was weiß ich, Drogeriemarktketten, wie wir ja wissen, wo auch manchmal Bücher verkauft werden. Und am Montagmittag werden dann die vorliegenden Verkaufsdaten der Vorwoche ausgewertet. Da sitzt dann ein fleißiger Computer und macht Excel-Listen, nehme ich mal an, also Riesendatenbank einfach. Und dann gab es 2018 einen großen Aufschrei. Und zwar hat der Spiegel plötzlich gesagt, hey Leute, ihr müsst jetzt zahlen dafür, dass ihr diesen Aufkleber bei euch draufdrucken dürft, weil das ist ja unsere Corporate Identity, das ist unser Logo. Und ihr müsst ab jetzt 250 Euro pro Titel für die Verwendung dieser Logos in Vorschauen, Werbemitteln und Anzeigen benutzen und nochmal 250 Euro für den Aufkleber auf Buchcovern. Dann ist natürlich die Branche auf die Barrikaden gegangen und Diogenes und Random House und auch andere haben sich geweigert, dann überhaupt mitzumachen. Aber das ist natürlich eine riesen Einnahmegeschichte. Und ich habe dann mal geguckt, es gibt 17 Bestsellerlisten. Also es ist nicht nur die eine oder die zwei, die wir kennen, sondern es gibt 17 verschiedene Bestsellerlisten mit den meistverkauften Büchern. In den Kategorien Belletristik, da gibt es nochmal Hardcover und Paperback, Sachbücher, Hörbücher, Kinderbücher und so weiter. Und diese Listen werden dann eben jeden Montag aktualisiert.
Also unabhängig vom Spiegel? Oder meinst du innerhalb der
Spiegel-Bestsellerliste? Nee, innerhalb der Spiegel-Bestsellerliste.
Ah, ja,
also
okay,
es gibt wirklich unterschiedliche Spiegel-Bestsellerlisten und nicht nur diese eine große, die man so kennt.
Ja.
Und als der Spiegel dieses Bezahlsystem eingeführt hat, habe ich dann beim Börsenblatt gelesen, dass große Verlage dann 250.000 Euro bis 1 Million Euro allein für diese Aufkleber zahlen mussten oder müssten, wenn sie das insgesamt machen. Also klar, wenn du viele Bücher hast und auch viele erfolgreiche Bücher, dann ist das ein richtig großer Batzen Geld. Das heißt, dieses ganze System ist eigentlich heute eine Marketingstrategie, der wir in dem Fall dann auch direkt auf den Leim gegangen sind, weil wir machen natürlich mit diesem Spiegel-Bestseller, was darauf hindeuten soll, dass es ein besonders gut verkauftes Buch ist, jedes Mal auch Werbung für den Spiegel. Das ist jedes Mal die gleiche Farbigkeit und das gleiche Logo. Und man sieht ja auch mittlerweile, dass manche das veräppeln und dann einen anderen Aufkleber drauf machen, der so ähnlich aussieht, aber da steht dann gar nicht das drauf. Oder auch, dass sie zum Beispiel nicht draufschreiben Spiegel-Bestseller, sondern von der Spiegel-Bestseller-Autorin. Und der sieht dann auch genauso aus.
So.
Ja, genau. Und dann habe ich eben schon gelesen, dass die zum Beispiel eben diese bücherträume.de, das ist auch eine kleine Seite, ein kleiner Laden, die haben angefangen, die kleinen roten Aufkleber ganz bewusst von den Büchern zu entfernen. Und sie schreiben, damit ihr die schönen Bücher in ihrer ganzen Pracht bewundern könnt, bei uns gibt es keine Bestsellerlisten, sondern eine persönliche Beratung. Und das, was ihr danach mit nach Hause nehmt, sind Bücher, die zu euch passen und euch glücklich machen und eben nicht nur Bücher, die auf irgendeiner Bestsellerliste stehen.
Finde ich toll. Finde ich richtig toll.
Und lässt aber meinen Blick auf diese Spiegel-Bestseller-Bücher jetzt nochmal anders. Ja, also ich zum einen war mir nicht bewusst, was da dahinter steckt und dass sie dafür bezahlen müssen. Das hatte ich damals nicht mitbekommen. Und dass auch nicht jedes Buch, das auf so einer Bestsellerliste ist, einfach Quatsch ist, das wissen wir. Insofern müssen wir einfach, glaube ich, das ignorieren und einfach gucken, uns beraten lassen und dann gucken, ist das ein Buch für mich, das für mich geeignet ist, egal ob da jetzt so ein Aufkleber drauf ist oder nicht und dem vielleicht gar nicht so viel Wert beimessen, oder?
Aber die Verkaufszahlen bleiben trotzdem ein Argument. Also man kann sich nicht nur den kaufen. Man braucht diese Zahlen.
Nee, das zum Glück nicht.
Also gut, von daher ist das ja immerhin noch authentisch. Ja. Ich finde es nur einfach blöd, wenn ein Buch von Anfang an als Spiegel-Bestseller auf den Markt kommt. Einfach nur, weil so viele Buchhändler das bestellt haben. Ich wünsche mir natürlich immer noch, dass das verkaufte Bücher sind. Menschen, die wirklich dieses Buch gekauft haben, sich bewusst dafür entschieden haben. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja rein um die Vorbestellung und das mag ich irgendwie nicht, dass ein Buch von vornherein ein Bestseller ist, obwohl es noch keiner gelesen hat.
Ja, also ich würde mich sehr dafür interessieren, wie das denn dann beim Diogenes Verlag, da konnte ich aber jetzt nichts finden dazu, also wie das dann praktisch, was für Auswirkungen das hatte, ob es wirklich dann die Verkaufszahlen beeinträchtigt, wenn du diese Aufkleber nicht mehr hast. Ob Leute wirklich danach gehen und sagen, dass, also ich gehe zum Beispiel danach schon, wenn ich in so einem Waterstones stehe in London und dann steht da irgendwie, hey, dieses Buch hat den Booker Prize gewonnen. Da sind dann auch immer so goldene oder silberne Plaketten drauf praktisch. Die sind aber, glaube ich, drauf gestanzt, drauf gedruckt. Die sind nicht, keine Aufkleber. Und da habe ich schon oft eins genommen, was mich sonst vielleicht nicht so interessiert hätte, weil ich mir gedacht habe, hey, Booker Prize ist eigentlich fast immer cool. Oder Women's Prize for Fiction oder wie der andere heißt. Das ist auch so ein gelber Aufkleber.
Ja.
Also ich glaube schon, dass man teilweise halt dann denkt, das ist ein Prädikat und dann danach geht. Aber das ist halt einfach, ich finde, dass das so inflationär geworden ist. Also dieser Spiegel-Bestseller-Aufkleber ist einfach auf so vielen Büchern drauf, dass es für mich kein Prädikat mehr ist. Für mich muss ein Prädikat sein, wirklich selten siehst du ein Buch, das diesen Aufkleber tragen darf und dann kaufst du es vielleicht. Also vielleicht müsste man dazu übergehen zu sagen, nur wenn du in die Top 5 gekommen bist oder so, darfst du diesen Aufkleber haben.
Mein Glaube an den Booker Prize ist ja doch ein bisschen erschüttert.
Ja, meine auch.
Durch Kairos jetzt.
Aber das ist ja der International Booker Prize.
Ich kenne nur Menschen, also ist der International, verstehe. Ich kenne ja nur Menschen, die das Buch alle nicht so richtig packend fanden.
Ja, ich habe jetzt nochmal in die Rezensionen geguckt und habe da in der Tat auch gesehen, dass es sehr polarisiert und dass viele sagen, hey, wenn das jetzt ein Buch gewesen wäre, das nicht in der ehemaligen DDR gespielt hätte, dann hätte es nicht diesen Preis gewonnen oder so. Also ja, gut, da gibt es unterschiedliche, also manche waren begeistert davon, auch von der Sprache. Die Sprache muss man sagen, sie schreibt toll. Also das ist die erste Hälfte fand ich schon toll. Aber ja, lass uns nicht nochmal darüber sprechen.
Nein, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Percy Everett James, hattest du das gelesen schon?
Mm-mm.
Ach, du hattest es nicht gelesen.
Mm-mm.
Mensch, ich habe auch von mehreren Seiten gehört, Buch der Bücher, ey, bestes Buch der letzten Zeit. Und ich habe es angefangen und gelesen und dachte nur, was, warum? Also diese erste Grundidee ist toll. Wobei ich jetzt gehört habe, dass diese Grundidee er auch schon in anderen Büchern verwendet hat. Da geht es darum, es ist ja die Geschichte von, wenn du willst, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, aus der Sicht von Jim, dem Sklaven, erzählt. Also nicht die gleiche Geschichte, aber es ist die Figur. Und auch Tom Huckleberry Finn und Tom Sawyer tauchen auf in dem Buch. Aber es ist eben alles erzählt aus der Sicht von Jim, dem Sklaven. Und diese typische Sklavensprache, dieses pidgin-artige Englisch, das machen die immer nur für ihre weißen Herrscher.
Mhm.
Wenn die unter sich sind, sprechen die ganz normal. Und das ist natürlich ein Kniff und auch ein lustiger Kniff. Und immer wenn er da wieder mit Tom oder mit Huck oder so spricht, dann muss er wieder so pidgin-mäßig sprechen. Ja, wie wir uns das halt immer so vorstellen. Aber in Wirklichkeit können sie richtig Englisch und lesen auch gerne und so. Also von der Idee her ist das, finde ich, erstmal ganz toll und ein guter Kniff. Aber die Geschichte an sich, ich bin bis zur Hälfte gekommen, fand ich irgendwie, ich weiß auch nicht, tröge.
Okay.
Und dann habe ich meine Freundin da gefragt, die das auch so toll fand, das Buch. Und dann sagte ich, ab wann fandest du es denn gut irgendwie? Und meinte sie, ja, ich fand es von Anfang an super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich verstehe es wieder nicht. Ich fand es weder sprachlich noch toll, noch irgendwelche besonderen Ideen, also bis zur Hälfte des Buches, irgendwelche schönen Handlungsideen. Und also ja, ich fand es mau. Und deswegen wusste ich nicht, ob du Percival Everett gelesen hast, denn ich war gestern bei meiner Freundin Judith und die sagte, sie habe zwei Bücher von Percival Everett hier und die seien wirklich, also warum der ganze Hype? Sie fand die einfach wirklich dröge und da war nicht James dabei, das waren noch zwei davor und da habe ich aber dann erfahren, dass er so ein bisschen, dass sich die Schwarzen dann verstellt haben, die Sklaven für die Weißen, das hat er auch in einem anderen Buch schon diesen Kniff angewandt. Ne? Von daher, super Idee, also auch wirklich originell. Ich habe mich nur dann persönlich gelangweilt.
Ein New York Times Bestseller übrigens.
Natürlich ein New York Times und ein Spiegel Bestseller.
Bestimmt, genau.
Bestseller everywhere.
Oh Mann. Nee, habe ich nicht gelesen. Ich habe von dem gar nichts gelesen, merke ich gerade. Okay. Ich bin gerade auf der Seite und schaue und nee.
Ja. Ich dachte, du hättest James auf deinem Stapel gehabt, den du dir zum Geburtstag geleistet hast. Ich dachte, da sei James
dabei. Habe ich das da drauf?
Gewesen. Nein, das habe ich nur gedacht.
Das kann sein.
Nein, du wüsstest das.
Warte mal, ich komme gleich.
Ja, mach mal. Das wäre ja total super. Ach, das wäre ja ein Knaller. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, aber ich glaube, sie wüsste es. Auch wenn die Tipps von der Buchhändlerin kamen. Mal gucken, kommt gerade wieder an. In ihrem Sommerkleidchen.
Also ich habe es jetzt nicht gefunden.
Gut, alles dann ist gut,
aber
dann war, dann hast du es
nicht. Ich habe auch viele von diesen Büchern erstmal meiner Mama gegeben, weil ich gar nicht hinterherkomme im Lesen. Also vielleicht hast du recht.
Na, ich glaube, hattest du mir mal ein Foto geschickt mit dem Stapel? Oder du hast den Stapel, glaube ich irgendwo
Instagram
bei Instagram
natürlich
geteilt.
Genau,
ne?
Aber ich habe jetzt gerade kein Instagram hier, glaube ich.
Okay, ich gucke das. Also war das bei dir Instagram oder bei Lies
Nein,
und
bei
das
Lies und
Instagram?
Das. Ach Mensch. Ja, das ist schlimm. Weißt du, mir ist auch aufgefallen, wenn man mehr E-Books liest, was ich schon in letzter Zeit viel mache, dann merkt man sich noch weniger die Titel, weil du halt nicht jedes Mal dieses Buch nimmst und dann steht es da drauf. Also das ist ein bisschen doof.
Ich verstehe das ja bis heute nicht mit diesem E-Book. Also ich sehe das für den Urlaub, sehe ich das ein, aber ich sehe das durchaus auch weiterhin kritisch. Ne? Also für
es
eine so Buchliebhaberin
dabei
wie bei dir. Nein, das Pferd im Brunnen und die Inkommensurablen
genau,
und Pompeji von Eugen Ruge und Haie in Zeiten von von Erlösern. Geiler Titel ist das. Heil in Zeiten von Erlöse. Und da hört das Bild aber auf. Und Techo Cole Open C. Guck mal, das ist auch, du hast uns das Foto.
Ich habe das ein bisschen doof gemacht, ja.
Ja, gell, man kann die Buchtitel gar nicht komplett lesen.
Ich merke es, ja.
Na, schade eigentlich.
Ich übe noch. Und wir haben jetzt immerhin 299 Follower bei Instagram. Also wir machen fast die 300 voll, siehst du mal. Es wird. Schön langsam. Apropos cool. Community. Lass uns mal gucken, was in der Community angekommen ist. Da haben wir nämlich noch ein paar Empfehlungen. Einmal, liebe Larissa, lieber Christian, gerade habe ich das Buch Gussi oder Gassi gelesen. Gussi von Christoph Wortberg. Ach, das klingt deutsch, oder?
Ausgelesen? Gussi habe ich neulich in der Hand gehabt, das Buch. Und ich wollte es unbedingt lesen. Ich wollte es unbedingt mir noch besorgen, das Buch.
Es ist eine absolute Leseempfehlung, schreibt Sabine. Und zwar, das Buch erzählt über das Leben von Gussi Adenauer. Ach so.
Ja, die Frau von Konrad Adenauer. Zweite Frau von Konrad Adenauer.
Genau, es ist eine berührende und tragische Geschichte einer sehr starken, selbstbewussten und charismatischen Frau. Erzählt wird rückwirkend von 1948. Gussi liegt im Krankenhaus, schwer erkrankt an den Spätfolgen der Inhaftierung im Gestapo-Gefängnis und erinnert sich an ihr Leben. Mit der Machtübernahme von Hitler 1933 ändert sich das Familienleben der Adenauers dramatisch. Adenauer wird von den Nazis als Oberbürgermeister von Köln abgesetzt, wird mehrmals inhaftiert. Die Situation spitzt sich im Zuge des gescheiterten von Stauffenberg-Attentat zu. Gussi kämpft mit allen Mitteln für ihre Familie, zeigt Rückgrat und leistet Widerstand, für den sie einen sehr hohen Preis zahlen muss. Im Buch geht es auch um die Frage, was ist ein gelungenes Leben? Was lässt uns immer wieder an unserem Handeln zweifeln? Welche Rolle nehmen wir im Leben ein? Und gleichzeitig behandelt es ein sehr aktuelles Thema, die bedrohte Demokratie, mit erschreckend vielen Parallelen. Christoph Wortberg stand im engen Austausch mit Angehörigen und über die Konrad-Adenauer-Stiftung hatte er Zugang zu Dokumenten und zu den privaten Briefen von Gussi. Jedes Kapitel wird mit einem kleinen Briefauszug eingeleitet. Mich hat das Buch tief berührt und in den Bann gezogen. Unbedingt lesen, sagt Sabine. Also mach das mal.
Mhm. Habe ich neulich am Bodensee, war ich in dem Buchladen. Okay. Und habe das gesehen und durchblättert und habe gedacht, das glaube ich, will ich demnächst mal lesen. Habe jetzt gerade schon geschaut, ob es bei uns in der Stadtbibliothek verfügbar ist.
Ach so, schnell.
Es ist ausgeliehen. Ja, schnell, brauche nur Gussi eingeben einfach.
Ja, hast du da eine App oder wie machst du das?
Das ist im Internet hier. Also cool. Ja, die haben eine Webseite.
Okay.
Und da ich heute Morgen erst ein Buch verlängern musste, war die Seite schon aufgeschlagen und ich brauchte nur kurz Gussi eingeben.
Okay, weil bei mir dauert es sehr viel länger, bis ich auf der Seite meiner Stadtbücherei bin.
Ich musste nämlich verlängern Martin Walser, Mädchenleben.
Aha.
Als ich neulich am Bodensee im Urlaub war, habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein Walser-Buch mit.
Ja.
Ich bin ja auch großer Fan von Martin Walser. Ganz zum Schluss konnte ich nicht mehr so viel damit anfangen, aber der kann ja auch schreiben. Der konnte ja wirklich, wirklich schreiben und hat irgendwie tolle, coole Geschichten. Und dies ist ein kurzes Buch, deswegen hatte ich das mitgenommen. Mädchenleben oder die Heiligsprechung. Legende. Also es ist schon ein bisschen verkopft auch und da wird ein Mädchen entführt oder so. Aber ich habe es nicht geschafft, das zu lesen und habe es aber heute Morgen erstmal verlängert. Werde vermutlich trotzdem nicht dazu kommen und das nächste Woche zurück. So, Gussi. Cooler
Gussi,
Tipp, ja.
Genau. Interessant.
Mhm.
Und dann haben wir noch was bekommen von Rosa. Magst du das mal vorlesen? Es fängt ganz toll an.
Ja, aber liest du mal vor, ich habe es ja gar nicht vorliegen.
Nicht? Doch, das ist in unserem Dokument, mein Lieber.
Ach, das ist in unserem Dokument. Ich habe immer so ein anderes Dokument noch.
Bei Kurzaufnahme von 6.8.
Aber bevor ich es jetzt gefunden habe, liest du doch davor.
Soll ich vorlesen?
Ja.
Also Rosa schreibt, hallo ihr Lieben, Lies und das ist eindeutig der beste Buch-Podcast.
Ich habe da extra nicht reingeguckt natürlich in das Dokument, weil ich mich auch überraschen lasse, lieber. Deswegen, auch wenn du das schreibst, du kannst davon ausgehen, dass ich es nicht gelesen habe, weil ich natürlich das dann immer gerne höre. Weil du es ja auch quasi für dich als Skript da reingeschrieben hast. Insofern, ich habe das nicht gelesen und auch nicht gesehen und lese dann immer, scroll da sofort drüber weg. Okay.
Herr Thees, das Google Doc ist extra eigentlich für eine Zusammenarbeit gedacht.
Ja, aber ich will mich überraschen lassen. Da sind ja auch zum Beispiel deine Rätsel ist da ja auch immer drin.
Ja, nee.
Ach, das ist da nicht
Nein,
drin?
Nein, das ist da nicht drin.
Ich dachte, das sei da auch drin.
Nein, das ist da nicht drin. Und meine Buchtipps sind da natürlich auch nicht drin, weil da wirst du
dich halt
auch immer überraschen lassen. Genau.
Gut, die waren halt am Anfang drin und das weiß ich halt noch.
Ja, nein, da schreibe ich jetzt nur noch Sachen rein, die du auch wissen darfst.
Dann ist gut, dann ist perfekt. Brauche ich da keine Angst mehr haben.
Die Rosa schreibt, meine Buchempfehlung ist zwar nicht gerade neu, ist aber eine besondere Geschichte, die nach meiner Erfahrung selten empfohlen wird. Es geht um Die Leinwand von Benjamin Stein von 2010. Das Besondere an dem Buch ist, dass man es von zwei Seiten lesen kann. Das heißt, wenn man das Buch vor sich hat, kann man es umdrehen und auch von der Rückseite aus lesen. Vorder- und Rückseite haben ihre eigene Geschichte mit jeweils eigenem Protagonisten. In der Mitte des Buches treffen sie aufeinander und danach wird einer von beiden möglicherweise aufhören zu existieren. Das große Thema des Buches ist Identität. Inhaltlich gibt es interessante Einblicke in den jüdischen Glauben mit einem kritischen Blick auf Ultraorthodoxe. Über allem liegt ein kleiner Hauch von Fantasy. Viele Grüße, Rosa. Das klingt cool, oder?
Ja, das klingt ganz gut.
Oder ist es dir schon wieder zu verkopft vielleicht?
Nee, ich habe witzigerweise, ich habe einem befreundeten Autoren, habe ich genau so etwas vorgeschlagen. Dass er die Geschichte von zwei Seiten, dass man das Buch umdreht, weißt
Nein.
du? Genau, ich habe genau das vorgeschlagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die Idee nicht gefällt. Ich frage mich nur, liest man denn trotzdem von beiden Seiten oder liest man die Geschichte eben nur von der einen Seite? Weil unter Umständen ja in der Mitte angekommen, man ja das Ende bereits erreicht hat, hat es dann noch einen Reiz, auch andersrum wieder zu lesen.
Interessant, ja. Oder welche du zuerst liest, ob das dann einen Unterschied macht.
Ja, oder sind es da am Ende doch zwei komplett unterschiedliche Geschichten?
Es ist ja im Grunde genommen, es ist ja nur ein Kniff, dass du das wirklich im Druck dann auch so machst, weil viele Bücher das ja schon von sich aus gerne machen, dass sie zwischen zwei Protagonisten hin und her wechseln die ganze Zeit, so kapitelweise.
Ja, ja, ja.
Aber so ist es natürlich schön, dass man sieht, okay, die treffen sich in der Mitte. Das finde ich schon einen schönen Gedanken, dass man das dann auch im Buchdruck aufgreifen kann. Mensch, ja. Hast den guten Gedanken gehabt, aber zu spät.
Ja, zu spät.
Zu spät. Ja. 2010, Die Leinwand von Benjamin Stein.
Mhm. Okay, aber interessant, cool.
Jetzt muss ich kurz suchen. Jetzt muss ich nämlich kurz suchen. Erzähl du mal was.
Ich habe auch auf jeden Fall noch eine lobende Erwähnung.
Aha.
Eine Graphic Novel. Ich habe vielleicht zwei kleine Tipps, weil ich die beide die Woche gelesen habe.
Mhm.
Also ich mag es ja immer, dass Graphic Novels so kleine Ereignisse oder Nischenthemen aufgreifen. Ne, wie damals die Ohrfeige da in der Schwangeren Auster in Berlin beim CDU-Parteitag. Ne? Und solche kleinen Geschichten mit Beate, die Nazi-Jägerin dann. Das klang erst so reißerisch, aber sie war wirklich eine Nazi-Jägerin zusammen mit ihrem Mann, Beate Klarfeld. Ganz tolle Geschichte, ganz tolles Kapitel deutscher Geschichte auch. Mega spannend, toll umgesetzt. Hatten wir mal vor vielen Jahren. So, und jetzt habe ich eine Graphic Novel gelesen, die heißt Das Unglück am Jadloff-Pass.
Mhm.
Und das Unglück am Jadloff-Pass ist ein offizieller Begriff, ist der ungeklärte Tod von 9 Skiwanderern im nördlichen Ural in der Sowjetunion,
ja.
1959. Alles erfahrene Alpinisten.
Mhm.
Und alle sterben dort, fernab jeder Zivilisation. Und es gibt so viele Rätsel, die bis heute nicht geklärt sind. Warum ist das Zelt, in dem sie übernachtet haben, von innen aufgeschlitzt gewesen? Warum waren einige barfuß, einige Leichen und auch nur leicht bekleidet bei mörderischen minus 30, minus 40 Grad? Warum? Einige waren angeblich leicht radioaktiv verseucht. Es gab Anzeichen von Kämpfen. Zwei der Opfer hatten Schädelbrüche. Ja, warum hatten sich überhaupt die Bergsteiger voneinander getrennt?
Mhm.
So, und es passiert also dieses Unglück und dann wird der Staatsanwalt, Lev Ivanov heißt der, auch genannt der Schnüffler von Sverdlovsk, der wird dann gerufen, um bei der Suche zu helfen. Und sie finden auch alle Leichen ja dann und es tun sich aber wirklich zahlreiche Rätsel auf, habe ich jetzt alle schon genannt oder einige davon. Und dieses Gebiet wird für 3 Jahre lang abgesperrt. Die Regierung hat also damals versucht, in der Sowjetunion irgendetwas zu vertuschen. Und noch heute gibt es Menschen, Wissenschaftler, die immer noch recherchieren. Es gibt verschiedene Theorien, auch sehr kuriose Theorien, die Leute versuchen, dingfest zu machen. Ob es ein politisches Attentat war oder eine radioaktive Verseuchung durch irgendeinen Versuch. Ohne Witz, waren es Außerirdische. War eine gängige Theorie damals.
Okay.
Ja. Am Ende hat sich die Untersuchungskommission, die Organe, die zuständig waren, darauf festgelegt, dass es in Anführungszeichen höhere Gewalt war. Also keiner weiß, was es wirklich war. Und das Ganze wird hier so ein bisschen erzählt. Es gibt am Ende dann auch noch einige historische Hintergründe und auch Theorien, die so auf den letzten 6, 7, 8 Seiten, also jetzt nicht in Comicform, sondern als Text, haben aufgedröselt werden, erklärt werden. Die beiden Autoren waren ja selber so fasziniert von dieser Thematik. Es ist richtig spannend. Wir sind an den Skiwanderern natürlich nah dran und auf zweiter Ebene dann an denen, die diese Untersuchung durchgeführt haben oder auch versucht haben, sie zu verhindern. Man kann sich dann seine eigene Meinung bilden. Ja, was hält man für am glaubhaftesten? Es ist auf jeden Fall ein Thriller aus dem echten Leben, der bis heute ungeklärt ist. Ich hatte davor noch nicht davon gehört, im Gegensatz offensichtlich zu dir, fand es super spannend und auch einfach auch schön erzählt von Chandro und Main. Das sind die beiden, die diese Graphic Novel gemacht haben. Das Unglück am Jatlov Pass.
Ich habe da in der Tat mal eine Doku drüber gesehen, ja, und fand das auch unglaublich spannend gemacht, weil man eben, da ist was Schlimmes passiert und keiner weiß, was passiert ist. Und es gibt ganz komische Lösungsansätze und ja. Sehr spannende Geschichte, sehr seltsame Geschichte.
Ist cool, ne? Ja, ist wirklich. Ja. Und du denkst wirklich, wie kann das sein? Und es gibt echt spannende, auch kuriose Theorien, bei denen man denkt, geil, da muss man erstmal drauf kommen, dass das theoretisch so gewesen sein könnte. Denn es muss ja eine Erklärung geben. Verstehst du? Ja, am Ende gibt es eine Erklärung für all diese Phänomene. Aber welche?
Da gab es ja auch und physikalische Berechnungen und so weiter, wie das mit Höhenkrankheit und sonstigen gewesen sein könnte und so.
Ja. Also es ist ganz schön, das zu lesen und sich sozusagen mit Hilfe der Graphic Novel in dieses Thema einzulesen.
Sehr gut.
So, du warst noch bei Rosa oder?
Nein, ich habe noch eine Sprachnachricht gefunden. Und zwar hatte uns Lynn Schiffmann geschrieben. Also es ist mittlerweile so, dass unser Mail-Postfach, doppelt gemoppelt, unser Mailfach, füllt sich gerade zu einem Drittel, würde ich sagen, mit Mails von euch, liebe Community, zu einem Drittel mit Spam und zu einem Drittel mit Post von Verlagen oder Agenturen. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass auch kleine Verlage und kleine Agenturen uns schreiben und sagen, hey, ist dieses Buch vielleicht was für euch? Und ich muss leider ganz oft sagen, wir kommen einfach gerade überhaupt nicht hinterher mit dem Lesen. So. Aber dann hatte uns die Lynn Schiffmann, das ist selber eine Autorin, die hat uns geschrieben und hat gesagt, hättet ihr nicht Lust? Dann habe ich gesagt, nee, haben wir gerade eben nicht, weil keine Zeit und Sachbuch ist auch gar nicht so wahnsinnig unseres. Aber hättest du nicht Lust, einfach dein eigenes Buch in einer Sprachnachricht vorzustellen? Und das hat die Lynn jetzt gemacht und dann können wir mal reinhören. Es geht ums Fernwandern.
Hi Larissa, hi Christian, hier Lynn Schiffmann. Ich möchte euch kurz mein neues Buch vorstellen. Es heißt Fernwandern, warum mache ich das eigentlich? In kurzen Geschichten berichte ich darüber, was ich beim Wandern also erlebt habe. Meine erste richtig lange Tour war zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Ich war 19 Jahre alt, hatte viel zu viel Gepäck dabei und dementsprechend 4 Wochen lang durchgängig Blasen an den Füßen. Ich habe es dann aber durchgezogen und hatte dann tatsächlich immer noch Bock aufs Wandern. Also bin ich dann als nächstes nach Schottland gereist und auf dem West Highland Way gelaufen. Und diesmal hatte ich extra wenig Gepäck und neue Schuhe dabei. Das hat aber auch nichts genützt. Ich hatte trotzdem wieder Blasen, habe auch 2-mal nachts keine Unterkunft gefunden und mich dann im Wald echt gefürchtet, wo ich gepennt hatte die Nacht über. Und es hätte ja das Ende sein können von meiner Wanderlust, war es aber nicht. Bin dann noch weiter, war im Sauerland, in Brandenburg, in Finnland, zuletzt in den Alpen. Und was mir da alles noch so passiert ist, das kann man halt in meinem Buch nachlesen. Ja, das war's schon von mir. Ich freue mich auf euren nächsten Podcast.
Fernwandern, warum mache ich das eigentlich, von Lynn Schiffmann? Würdest du es machen oder hast du es schon mal gemacht?
Nee, so ganz die langen Touren. Ich liebe es ja zu wandern. Ich bin ja wirklich großer Fan und in den Bergen und so. Aber am schönsten finde ich einfach so 5 bis 12 Kilometer. So, das finde ich so am entspanntesten. Einfach ein paar Stunden eine Wanderung irgendwo auf dem Berg rauf oder so. Macht das auch noch nicht so ewig lange. Und Fernwandern ist natürlich schon auch so eine harte Nummer. Da tun ja natürlich auch permanent die Beine und die Füße weh. Und das ist natürlich auch richtig anstrengend. Und da denke ich mir, oh Gott, ob irgendwann der Spaß auf der Strecke bleibt und nur noch dieses Ziel einfach geschafft werden möchte. Aber wenn man sich dementsprechend Zeit nimmt und übernachtet, ist es auch cool. Aber kenne ich mich nicht mit aus.
Ich auch überhaupt nicht, außer dass ich eben von Happe Kerkeling damals den Film gesehen hatte. Mhm. Nicht das Buch gelesen, ich habe nur den Film geguckt, muss ich gestehen. Und mir dann auch gedacht habe, warum tut man sich das an? Aber es ist ja schon dann so eine Reise zu sich selbst. Gerade wenn man das alleine macht, hat man natürlich sehr viel Zeit, in seinem eigenen Kopf zu sein, in der schönen Natur. Und sich selber, ich denke, das ist halt so fast schon wie Marathon, dass du wirklich dann an deine Grenzen gehen musst teilweise. Ich weiß nicht. Also für mich wäre es, glaube ich, auch nichts, zumal eben dieses alleine reisen oder alleine etwas machen. Ich brauche immer irgendwie so meine Leute um mich rum, wo ich dann auch gleich sagen kann, guck mal, da ist eine schöne Blume. Und wenn das dann niemand mit mir anguckt, dann wäre es, glaube ich, nicht so schön. Ich weiß es nicht.
Aber wie toll Lynn klingt.
Ja, cool.
Wie toll Lynn klingt. Ja. Super schön. Auch eine tolle Erzählerin.
Ja.
Vermutlich und eine sehr angenehme, tolle Stimme.
Das stimmt. Vielleicht gibt es das ja auch als Audiobuch. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Das Fernwandern. Mein lieber Onkel ist ja gerade in Rente gegangen und jetzt gehe ich mit dem immer wandern. Das ist total gut, weil ich hasse es, am Samstag wandern zu gehen oder in die Berge zu fahren. Hier von München aus sind wir in eineinhalb Stunden spätestens in den Bergen. Kommt drauf an,
und du weißt, dass ich dir gesagt habe, wenn du mal wandern willst, dass du mir Bescheid sagen sollst.
Ja, genau.
Ne?
Du
erinnerst dich, ne?
Ja, du jederzeit, wenn du Zeit hast. Aber du hast ja eh immer so viel zu tun. Aber jetzt war es eben so, dass ich mir gedacht habe, nee, Samstag habe ich keine Lust, weil da stehst du erst im Stau und dann suchst du ewig Parkplatz und die Leute sind genervt von dir, die da wohnen. Und ich habe aber als Freiberuflerin ja manchmal auch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, hey, ich mache das während der Woche mal tagsüber, wo nichts los ist und kein Stau ist.
So wie ich ja auch.
Genau, aber hier in meiner Gegend sind halt die meisten in meinem Freundeskreis fest angestellt und die können das halt nicht einfach so machen. Und
deswegen sollst du ja auch mir Bescheid sagen.
Okay, ab jetzt. Ich merke schon, ich sehe schon, wie du mit dem Zaunfall winkst. Okay, ich mache das jetzt.
Das ist kein Zaunfall, das ist eine ganze Mauer. Das ist eine chinesische Mauer. Ja.
Ja, mein lieber Onkel ist eben in Rente gegangen und der hat jetzt auch Zeit und das machen wir jetzt, wir haben es schon einmal gemacht und nächste Woche dann zum zweiten Mal, fahren an den Tegernsee, erstmal so die einfachen Sachen und gehen da wandern. Ich bin gespannt, es macht total Spaß.
Also Moment, aber ihr wart doch neulich schon einmal, oder nicht?
Ja, wir waren schon einmal, genau. Wir haben schon einmal
und wo wart ihr da?
Da waren wir auch am Tegernsee, aber allerdings auf der anderen Seite. Es ist halt das Problem, von mir aus, ich wohne im Osten von München, sind so diese Garmischer Ecken zu weit weg, weil da muss ich einmal diagonal durch die Stadt fahren und das dauert einfach ewig.
Ja.
Wobei ich dann in zwei Wochen bin ich mit meinem Sohn in der Garmischer Ecke für ein paar Tage. Da gehen wir auch wandern. Das weiß er aber noch nicht.
Viel Spaß.
Ja, genau. Und aber wie gesagt, dann so die Tegernseer Ecke, da bin ich halt in weniger als einer Stunde von mir aus, weil ich dann einfach die Salzburger Autobahn runterdüsen kann. Und das ist natürlich sehr praktisch. Und ich habe jetzt aber auch geguckt, mit dem Zug, mit so einem Regionalzug, der da fährt, wäre es gar nicht so viel länger. Mhm. Es ist halt ein bisschen nervig, sage ich mal, wenn du dann irgendwie verschwitzt und müde von so einer Wanderung zurückkommst, dann ist es schöner, wenn du dich in dein eigenes Auto setzen kannst, als in den Zug, wo du dann nochmal durch die ganze Stadt und dann in die S-Bahn und so musst.
Ja, gut,
aber klar. Ich kann es ja immerhin mal probieren, mal gucken, weil mein Onkel könnte mich natürlich dort dann abholen und zum Wanderparkplatz mitnehmen oder so. Mhm. Also ich werde berichten, aber auf jeden Fall das Wandern, das Kurzwandern im Gegensatz zum Fernwandern, das mögen wir beide.
Ja.
Aber wie gesagt, so eine Fernwanderung, ich würde es mir nicht zutrauen. Ich bin aber auch viel zu wenig ausdauernd dafür. Also ich hätte gar nicht die körperlichen Fähigkeiten. Da müsste ich erst mal trainieren, um das zu schaffen.
Ich liebe das Wort Wanderparkplatz, weil das sind immer gute Ausgangspunkte.
Ja, klar.
Und wenn irgendwo Wanderparkplatz ist, dann weiß man, da beginnt zumindest irgendeine interessante Strecke, die von Relevanz ist.
Das stimmt. Und meistens sitzt da doch ein alter, krummeliger Mann auf einem komischen Klappstuhl und will dann seine 5 Euro für den Tag oder so.
Okay, das habe ich noch nicht erlebt.
Doch, das ist jetzt eigentlich meistens, oder halt, es steht ein Parkautomat da. Aber diese Menschen, die kann man auch dann immer sehr gut nach Tipps fragen, weil die sich natürlich super auskennen in der Gegend. Und ich bin letztes Mal total an so einem Automaten gescheitert, weil da brauchst du dann wieder irgendeine App. Du kannst es entweder mit der App machen oder mit dem Automaten und der Automaten hat nur passendes Geld genommen und ich habe irgendwie nie Münzen dabei. Okay. Und da war ich dann erstmal verratzt und habe mir dann von anderen Leuten erstmal sagen lassen müssen, wie das funktioniert.
Mhm. Ja. Ach, witzig.
Kompliziert. Aber das ist mir ja in London und in Paris auch aufgefallen bei meiner Zugreise, dass du irgendwie alles mittlerweile mit deinem Handy bezahlen kannst, also mit der Kreditkarte. Also auch U-Bahn fahren und sowas und keine großen Tickets mehr kaufen musst. Hier sehe ich immer ratlose Menschen an den Münchner Ticketautomaten stehen, die das System nicht verstehen, das aber auch niemand von uns versteht, die da wohnen. Also insofern.
Es gibt ja diese Parking-App, die mittlerweile auch fast alle Städte auch verwenden. Und da bin ich nicht sicher, ob man damit, da kannst du ja auch sagen, ich parke hier 2 Stunden. Und wenn du aber nach 90 Minuten schon da bist, sagst du jetzt Parken beenden und zahlst dann eben nur die 90 Minuten.
Super.
Ich bin noch nicht sicher und ich glaube, so war es auf jeden Fall am Anfang. Du zahlst dann auf jeden Fall mehr, wenn du mit der App parkst, als wenn du das einfach am Automaten direkt lösen würdest. Glaube ich.
Glaubst du?
Und mich würde es jetzt mal interessieren, ob das noch so ist.
Ja.
Man kann es schlecht parallel immer beides probieren, es sei denn, man investiert dann einfach wirklich mal. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber als ich im Berchtesgaden war, jetzt zu Anfang des Jahres ein paar Mal und da auch unterwegs war, wandern war, da konnte man auch mit dieser App zum Beispiel auf den Wanderparkplätzen oder auf den Zweien, auf denen ich war, sogar auch parken.
Ich werde das nächstes Mal genau untersuchen und dir dann sagen, wie es abgelaufen ist. Genau.
Wenn wir in München sind, da will ich noch ganz kurz eine wirklich besondere Graphic Novel, die auch einen schönen Titel hat, finde ich, ganz kurz hier euch mit an die Hand geben. Und zwar, das ist eine Reihe, die ist auf 4 Bände angelegt. Mhm. Und vor einigen Jahren erschien Band 1, den hatte ich damals gelesen und fand den irgendwie sehr cool. Und jetzt vor kurzem kam Band 2. Und das ärgerlich ist, jetzt muss ich wieder ein paar Jahre wahrscheinlich warten, bis Uli Oesterle den Teil 3 fertig hat von Vatermilch.
Vatermilch.
Ich finde, das ist ein geiler, das ist so, hier, ich schalte dir das Cover mal rein, von Vatermilch.
Okay.
Und das ist, ganz kurz, so 2 Sätze, München in den 70er Jahren.
Oh, cool.
Und wir haben Rufus Himmelstoß. So heißt auch Teil 1, die Irrfahrten des Rufus Himmelstoß. Der Typ ist in den 70ern Vertreter für Marquisen und ist ein absoluter Frauenheld und legt auch immer mindestens eine Kundin am Tag in den Verkaufsgesprächen dann zu Hause immer flach. Und der verprasst sein ganzes Geld und der spielt und ist wirklich so ein Hallodri und vernachlässigt seine Familie. Es ist wirklich, es ist kein sympathischer Typ. Aber du weißt, die Zeit von Drogen und Disco-Musik und München und Highlife und so, das lebt Rufus Himmelstoß komplett auf, lebt aber über seine Verhältnisse. Und eines Abends fährt betrunken Auto, gibt es einen Unfall und eine Mutter und ihre 2 Kinder kommen dabei ums Leben, weil er diesen Unfall verursacht.
Ach, furchtbar.
Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als unterzutauchen. So, und parallel wird aber auch die Geschichte von seinem Sohn, der auch eigentlich vernachlässigte Sohn, erzählt, der immer die Gefahr sieht, dass er so wird wie sein Vater. Und er versucht das natürlich auch zu vermeiden, was aber wirklich nicht immer leichter ist. Ja, und Band 2, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ist eben unter der Oberfläche und da taucht er quasi ab und muss als Obdachloser leben, weil er nichts mehr hat. Also wirklich von der High Society und allem Luxus, den er sich so gegönnt hat, stürzt er in die Obdachlosigkeit. Und es ist alles ein bisschen inspiriert durch die eigene Familiengeschichte von Uli Oesterle. Also der Vater war wohl auch sehr viel abwesend und hat auch so einige Schaden der eigenen Familie zugefügt. Aber was da jetzt wirklich war, das weiß ich nicht. Er erwähnt es nur im Nachwort ein kleines bisschen, dass es inspiriert wurde durch seine Geschichte. Es ist nicht die Geschichte seines Vaters, aber es gibt vermutlich so einige Parallelen dazu. Und das ist eine sehr schräge Geschichte mit einem Typen, den man überhaupt nicht sympathisch findet, natürlich auch. Und das bleibt aber auch so. Das bleibt aber auch so. Und ist aber eine, auch ja, fast schon eine anspruchsvolle Graphic Novel. Es ist nicht so das, was man unter einem Comic oder so verstehen würde. Es ist schon eine sehr interessante, eine sehr coole Thematik auch, diese Vater-Sohn-Geschichte. Vatermilch. Ganz schöner Titel auch.
Sehr cool. In München. Ja, München,
ja,
in den
70ern.
Das würde mich ja auch mal total interessieren, wie das war, wie das wirklich war. Es gibt ja, viele Serien und Filme drüber, aber wie es wirklich war.
Ja, und das kannst genauso hier in dieser Graphic Novel schauen. Rufus Himmelstoß bleibt auf ewig ein Rätsel für mich. Wie war der Mann? Wer bin ich? Sind wir uns irgendwie ähnlich? Das sind halt so die Befürchtungen, die sein Sohn hat. Das ist Viktor. Ach, und das ist noch ganz interessant, vielleicht dieser eine Satz, um mal zu gucken, dass da natürlich auch so ein bisschen Philosophie verarbeitet ist. Er trifft dann irgendwann einen Typen, der Bernie, das ist der Bernie, ne? Der hat so seine Obdachlosigkeit viel besser im Griff und kritisiert dann auch den Rufus, indem er diesen einen Satz sagt, einen Teller runterzuwerfen, das ist eine Sache, aber die Scherben liegen zu lassen, etwas ganz anderes. Das ist schlechter Stil. Das ist ein Satz, mit dem man versucht, ihn zu motivieren, dass er einfach mal seinen Arsch hochkriegt und sich zusammenreißt und aus seinem Leben, egal wo er sich gerade befindet, etwas zu machen. Sehr coole Reihe. Und ich bereue einfach nur, dass es jetzt bestimmt mindestens, vielleicht 2, hoffentlich nicht 3, lieber Uli Oesterle, dauert, bis Teil 3 von dieser Reise von Rufus Himmelstoß dann zu lesen ist.
Dann sind wir schon wieder durch für heute, für unsere etwas...
Ich hab noch was, zum Raten. Diesmal habe ich was für die zum Raten.
Du hast noch was.
Denn neulich, das ist jetzt schon wieder 2, 3 Wochen her, da gab es im Magazin der Süddeutschen Zeitung, gab es Lieblingssätze von großen Literaten, die ihre Sätze, die sie geprägt haben, ich muss gerade mal gucken, wie meine Freundin Judith das formuliert hatte, denn die hatte mich darauf aufmerksam gemacht und hat mir dann so ein paar geschickt. Mhm. Auf jeden Fall sagt sie, SchriftstellerInnen und ihre Lieblingssätze der Weltliteratur. So. Darum ging's. Ich lese dir jetzt mal einen Satz vor. Mach dir jetzt keine Hoffnung, dass du weißt, aus welchem Roman bestimmt oder von welchem nicht. Autor das ist.
Ja, nein, egal.
Aber ich habe sie auch noch nicht gelesen. Mhm. Weißt du, sie hat es mir jetzt gerade vor ein paar Minuten, bevor wir angefangen haben mit unserem Podcast, hat sie mir das
so
ja geschickt.
Ich warte drauf, ich weiß. Da hast du gesagt, eine Freundin, eine Kollegin muss mir noch was schicken.
Ja, und das hat sie dann ja auch gemacht. Gut. Und ich habe jetzt die Dinger. Wir lesen einfach mal diese Sätze zusammen. So, also der Lieblingssatz von Daniela Krien.
Aha.
Ne, Diogenes Verlag.
Auch ein neues Buch draußen.
Hast du gelesen was von ihr?
Ja, habe ich gelesen und das Neue habe ich gerade auf dem E-Reader liegen. Also im August kommt noch Neues raus von ihr.
Super. Mhm. Daniela Krien, 48, wuchs in der DDR auf, arbeitete in einer Zahnarztpraxis und holte ihr Abitur auf dem Abendgymnasium nach. Mhm. Ihr Buch von 2011, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, wurde ein Bestseller. Genau, und im August erscheint Mein drittes Leben. Diese kurze Information hier, ganz unten. Und der Satz, den sie rausgesucht hat, ist, eigentlich kommt es doch immer bloß darauf an, dass einer sagt, dafür sterbe ich. Und es dann aber auch tut. Für was ist beinahe gleich? Dass man überhaupt sowas kann, wie sich opfern, das ist das Große. Okay. Das ist ein Satz von Theodor Fontane aus Der Stechlin.
Okay.
Sind wir mal Klassiker, ne?
Habe ich nicht gelesen. Hast du es gelesen?
Nee. Nein. Okay. So, pass auf. Dann ein Buch, das nicht ganz so alt ist, von Richard Ford. Ein Lieblingssatz. Mhm. Ich glaube, er hat eine heimliche Schwäche für solche Etablissements. Für ihn muss das gleichsam der Inbegriff seines England-Ideals gewesen sein. Genau wie für Felix Hartmann. Die Pferdegeschirre dort, die Dartscheiben, die rotbäckigen, krawattentragenden Wirte, die in meinen Augen allesamt so ausschauten wie der lustige Kumpel, der seine Frau oben im Badezimmer fröhlich in Salzsäure stecken würde.
Fröhlich in Salzsäure, oh Gott.
Ja, ein Buch, glaube ich, das ich mal in der Hand hatte, von John Banville, Der Unberührbare.
Mhm. Nee, hatte ich nicht in der Hand.
Genau.
Okay.
Und Richard Ford sagt dazu, selten mag ich Sätze einfach nur, weil sie hübsch sind. Und dieser Satz ist nicht allzu hübsch, auch wenn er ziemlich gelungen ist. Ich mag Sätze, weil sie die Welt für mich intelligent zusammenfassen, weil sie mir erzählen, was woraus folgt, weil sie reich und gründlich, egal wie lang sie sind, und großzügig sind mit der Sprache. Das hat er zum Beispiel darüber gesagt. Auch interessant, oder?
Total, aber jetzt einfach diese horrende Aufgabe, einen Satz oder... Ich meine, weißt du, wir machen ja mit einem schönen Satz, das haben wir ja jede Folge, also können wir das, aber wenn du einen rauspicken müsstest, den du besonders toll findest fürs SZ-Magazin, unglaublich schwer.
Oder?
Ja.
Ja. Also er ist 80 Jahre alt mittlerweile, lebt in Montana und New Orleans. Seine besten Bücher handeln vom Sportreporter und späteren Immobilienmakler Frank Bascombe. Auch sein jüngstes, Valentinstag. Das heißt, er hat eine Figur, die immer wieder auftaucht in seinen Büchern. Mhm. Auch interessant, ne?
Ja, gibt's ja oft. Denkt da so an Wolf Haas und Brenner-Krimi und so.
Ah ja, gut, aber das sind Reihen.
Ja.
Aber das sind ja eigenständige Romane. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Kommissar oder ob die alle unter einem gemeinsamen Dach fungieren da. Okay, vielleicht. Okay, Jonathan Franzen. Jonathan Franzen, den wir beide ja durchaus schätzen.
Ja.
Nur sein letztes Buch war...
Das habe ich noch nicht gelesen.
Crossroads. Mhm. Hab noch keinen.
Ich habe es bis zur Hälfte und dann habe ich es abgebrochen.
Okay, ja. Aber bei Jonathan Franzen ist man immer super, super gespannt. Mhm. Der kann ja auch einfach toll schreiben. Den ganzen Nachmittag an diesem Samstag im Juni hielten Sam Pollitts Kinder schon Ausschau nach ihm, kurften mit ihren Rollschuhen über die unbefestigten Bürgersteige und den zerfurchten alten Asphalt von R Street und Reservoir Road, die das mit hohem Gras bewachsene Grundstück von Tohoga House, ihrem Zuhause, begrenzten.
Das ist aber gar nicht
was
so
ein für ein öder Satz,
oder?
Das Jonathan ist ja öde. Franzen.
Johnny.
Ach.
Was hast du denn da wieder gemacht? Hast wieder keine Zeit gehabt für die Hausaufgaben?
Ich weiß auch nicht. Also, das Buch heißt Der Mann, der seine Kinder liebte von Christina Stead.
Okay, nie gehört.
S-T-E-A-D.
Mist.
Ja, und dann sagt er, auf der innerlichen Ebene leistet der Satz eine wesentliche Arbeit. Er führt die Romanfiguren ein, identifiziert sie als Angehörige des titelgebenden Mannes, der seine Kinder liebte, und nimmt uns mit in eine lebendige und eine ganz bestimmte Welt. Sie beschreibt Washington D.C. in den 30er Jahren. Okay, Das, ich meine, wenn man das so sieht, okay, aber der Satz an sich war nicht so spannend, nee. Ne?
Hatte, so. Es gibt sogar einen Christina's Dead Prize for Fiction.
Guck mal, so berühmt ist die.
Ja, Mist. Mann, weißt du, du kannst lesen, so viel du willst, und dann hörst du trotzdem wieder von Leuten, von denen du noch nie gehört hast und die super erfolgreich waren und super gut geschrieben haben, offenbar. Das ist schlimm.
Ich frage mich gerade, ob das Anfangssätze Christina sind alles.
Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht.
Und ich glaube, es sind wahrscheinlich alles Anfangssätze. Sie sagte nämlich nur ihre Lieblingssätze. Aber es sieht so aus.
Das ist der erste Satz. Die haben unsere Idee geklaut.
Es ist der erste Satz. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, gut. Aber dann dürfen wir hier das auch vortragen.
Christina Stead, soll ich dir noch kurz was zu ihr sagen? Die ist 1902 geboren in New South Wales und 1983 in Sydney gestorben, war eine australische Schriftstellerin. Ausgebildete Lehrerin und lebte von 28 bis 74 in den USA und Europa. Jo.
Mhm, okay.
Und ihre hat wohl auch öfter was über autobiografisches Material geschrieben und ist damit in das Time Magazine gekommen zu den Time 100 Best English Language Novels from 1923 to 2005.
Okay.
Ja. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Romane geschrieben.
Achtung, diese Geschichte könntest du jetzt kennen. Ah. Und zwar, es ist Paul Maar, der Erfinder vom Sams.
Genau.
Ne? Eine Woche voller Samstage. Und, so, und er hat folgenden ersten Satz ausgewählt. Es war herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün. Das Heu war unten auf den Wiesen in Schobern aufgesetzt. Und da ging der Storch auf seinen langen roten Beinen und plapperte Ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt.
Oh, ist das süß. Erst dachte ich mir so, oh ja, so ein bisschen langweilig. Aber dann kommt der Storch und haut dich um. Wie schön. 50 Shades of Grey, oder?
Genau, 50 Shades of Grey. Es ist das hässliche junge Entlein aus den gesammelten Märchen von Hans-Christian Andersen.
Wie süß.
Aber was für ein cooler
Total,
Satz.
Total, der Storch spricht ägyptisch.
Es hat sich super gelernt, gelohnt, von Paul Maar zu fragen. So, und dann ein Satz. Und jetzt kennst du diesen Satz. Mhm. Und zwar von Seruya Shalev. Kennst du die Autorin?
Mhm.
Ist aufgewachsen in einem Kibbutz am See Genezareth, also ne, in Israel, im Jahr 2000 feierte sie mit Liebesleben ihren Durchbruch, dem ersten Teil ihrer großen Familientrilogie. Anfang des Jahres erschien ihr Debütroman Nicht ich erstmals auf Deutsch.
Ah ja, okay, da ist so eine
Liebesleben kenne ich.
Ja,
das nackte Frau, schwarz-weiß, glaube ich, irgendwie vielleicht ein oranger Schriftzug oder so.
So
habe ich es im Kopf. Habe ich ganz oft schon gesehen.
Ja.
Ich glaube, es steht bei meiner Mutter oder bei meinen Eltern, glaube ich, stand es mal irgendwo im Sommerhaus, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall Seruya Shalev. So, und der Satz, der erste, der sie in seiner Schönheit und Rigorosität erschüttert hat, als sie dieses großartige Buch zum ersten Mal gelesen hat, das ist folgender und seitdem begleitet er sie. Und du kennst diesen Satz, weil du ihn tausendfach gehört hast. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.
Nein, das kenne ich nicht.
Nein, das ist der berühmteste erste Satz der Weltliteratur.
Oh mein Gott, die Bibel.
Ach, wie lustig. Wirklich, hast du den? Und der wird ja auch immer wieder zitiert, wenn es um Familiengeschichten geht. Denn der Satz wird auch oft mal irgendwie so als Referenz mal erwähnt. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Das ist der erste Satz aus Anna Karenina von Tolstoi.
Oh, vorhin, letzte Folge habe ich noch gesagt, Tolstoi wollte ich mal wieder lesen. Vielleicht sollte ich das wirklich tun.
Ja, aber du hast ja gesagt, Anna Karenina hat dich gelangweilt. Ich habe es mal probiert und habe es dann auch aufgehört.
Nee, Anna Karenina hat mich nicht gelangweilt.
Ach, das hast du nicht. Ach, okay. Welches hattest du erwähnt? Dass dich. Ach, Effi Briest hattest du
genau,
genannt.
Andere
Frau. Du hattest Effi Briest genannt. Effi.
Die Effi hat mich gelangweilt. Ja, genau. Mensch, jetzt komme ich mir doof vor, Anna Karenina.
Quatsch. Nein, aber dieser Satz wird immer zitiert, überall.
Okay,
lustig, alle glücklichen Familien. Und ich würde sagen, es ist der berühmteste erste Satz der Weltliteratur. Und er ist ja auch wirklich natürlich richtig, richtig cool.
Ich weiß gar nicht, ob ich Anna Karenina gelesen habe. Das ist so eines der Bücher, wo du dir denkst, ja klar, das muss ja, das alle haben das gelesen, aber habe ich es wirklich gelesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Der Spieler habe ich gelesen. Aber
ein Freund und Kollege von mir, den ich jetzt aber nicht mit Namen nenne, der hatte mal ein Interview mit Stuckrad Barre.
Mhm.
Und dieser Freund von mir, der liest einfach nicht gerne und kennt sich jetzt auch nicht aus so in der großen Literatur. Er ist eher so im Sachbuchbereich und liest immer gerne solche Bücher, was weiß ich, irgendwelche, auch Lebensbücher, die einem irgendwie so helfen. Vielleicht auch tolle Biografien und sowas. Das ist das, was er liest. Aber so Literatur konnte er vor allem auch als junger Mensch eigentlich so gar nichts mit anfangen. Und heute ist es im Prinzip noch ähnlich. Und er hatte dann ein Gespräch, so ein ganz kurzes Gespräch mit Stuckrad Barre. Und es war irgendeine Diskussion, warum Stuckrad Barre ihn dann auch wirklich nicht ernst genommen hat und ich meine auch über ihn lustig gemacht hat. Und ich wüsste so gern, was die Situation war. Auf jeden Fall sagte dieser Freund von mir, zitierte denn das Buch Efi Briest.
Oh.
Und darauf. Und ich glaube, okay. Das Name Stuckrad Barre. Und irgendwie kamen sie nicht so zusammen. Und er hat sich gewundert, was ist das für ein Typ, der mich da interviewt? Und Stuckrad Barre kann ja wahrscheinlich auch dann etwas schwierig sein, wenn man einfach ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Und ich weiß leider nicht mehr, was das Thema war. Oder ob es da um Literatur ging. Auf jeden Fall erwähnt er nur Efi Briest. Und dann macht er sich darüber lustig, dass der irgendwie Efi Briest irgendwie, dass er es nicht mehr weiß, dass es Efi heißt. Ja. Also so habe ich diese Situation in Erinnerung. Vielleicht mache ich mir den Spaß und werde ihn noch mal konkret nach dieser Geschichte fürs nächste Mal fragen.
Da freut er sich bestimmt sehr, wenn du ihn daran erinnerst.
Ja, dann kriegen wir vielleicht diesen kompletten Kontext, an den ich mich nicht erinnern kann. Es ist über 20 Jahre her. Es ist lange her.
Es ist verjährt.
Und ja, es ist total verjährt.
Die tollen ersten Sätze. Ja, sehr interessant, auch vom SZ-Magazin da mal nachzufragen.
Ja, voll
so eine
cool.
Schöne Mischung. Also dann kriegt man auch manchmal, finde ich, so vom Reinlesen praktisch dann Lust auf das ein oder andere Buch. Ist ja oft so, dass der erste Satz einen entweder packt oder halt so gar nicht.
Ja gut, klar, erste Sätze sind einfach wichtig und ein Autor, der das nicht versteht, finde ich, hat die Realitäten der Gegenwart nicht verstanden. Mhm. Also der erste Satz muss gut sein.
Finde ich auch. Sind wir uns einig.
Larissa, du hast vorhin auch noch mit einer Buchhändlerin gesprochen und zwar Janina Buschmann.
Hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Du bist aus dem Büchereck Niendorf, das heißt ganz, ganz oben im Norden, richtig?
Ganz genau. Wir sitzen ganz im Norden von Hamburg. Wir sind eine kleine inhabergeführte Buchhandlung. Da sitzen wir hier im Stadtteil bei uns.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich weiß es schon. Und ich habe auch schon reingelesen praktisch in die Beschreibung und fand es sehr, sehr spannend. Aber jetzt bring uns mal dieses schöne Buch nahe.
Ja, ich habe ein Buch dabei, das ist wirklich ein absolutes Lieblingsbuch, obwohl es schon etwas älter ist. Und zwar ist es von Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios. Ist erschienen bei BTB, gibt es auch schon als Taschenbuch und ist übersetzt aus dem Englischen von Ann-Christine Mittag. Und es ist ein ganz besonderes Buch. Es ist nämlich so ein bisschen autobiografisch auch die Geschichte des Autors. Er schreibt nämlich in diesem Buch einen Brief an seine vietnamesische Mutter, den diese Mutter aber nie lesen wird, weil sie Analphabetin ist. Und das ist aber auch der einzige Grund, warum er das überhaupt so für sie aufschreiben kann, weil das Dinge sind, die er ihr so eigentlich persönlich nie sagen könnte. Mhm. Und er erzählt quasi davon, wie er mit 2 Jahren mit seiner Mutter und seiner Tante und der Großmutter aus Vietnam nach Amerika emigriert ist, aufgrund der Folgen des Vietnamkrieges. Und er erzählt davon eigentlich, wie es ist, aufzuwachsen in einem Land, ja, was die drei eigentlich nicht möchte, also wo sie nicht willkommen sind. Und er erzählt vor allem auch davon, wie es ist, aufzuwachsen als schwuler Junge in Amerika in einer kleinen Stadt. Und es ist erzählt nicht ganz chronologisch, sondern eher wie in so kleinen Vignetten, wie in so Filmausschnitten. Also es sind so einzelne Szenen, die aber wirklich wahnsinnig viel über dieses Leben und das Lebensgefühl erzählen. Und was mich so besonders fasziniert an diesem Buch, ist eigentlich vor allem die Sprache. Denn Ocean Vuong ist eigentlich Lyriker. Das ist auch sein erster Roman. Und das merkt man auch ganz, ganz doll an seinem Text. Denn es liest sich teilweise wie ein Essay oder auch wie Gedichte. Und es hat einfach so eine Durchschlagskraft und so tolle Metaphern und sprachliche Bilder. Also die gehen einem so nah, dass ich teilweise, also ich musste dieses Buch zwischendurch weglegen, weil es einfach so viel an Eindrücken war. Und ich dachte, ich saß da so und war so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weiterlesen soll. Also es ist wirklich unglaublich schön geschrieben. Also ich sage immer, es ist das sprachlich schönste Buch, was ich je gelesen habe. Ich kann es einfach nicht anders sagen.
Wow, also das ist ja jetzt, also noch mehr Lob geht ja gar nicht, oder?
Ja, also ich kann auch wirklich, ich würde gerne einen Kritikpunkt finden, aber es gibt für mich auch einfach keinen. Also ich habe mich in dieses Buch wirklich verliebt. Und immer wenn jemand kommt und sagt, oh, ich möchte gerne was Literarisches, was sprachlich schön ist, dann ziehe ich das immer wieder super gern aus dem Regal. Also ich habe es damals auf Englisch gelesen tatsächlich. Und ich würde es auch jedem, der wirklich gutes Englisch spricht, empfehlen, das in der Originalsprache zu lesen. Aber ich finde auch die Übersetzung von Ann-Christine Mittag ist wirklich super, super schön geworden. Und also es ist echt was ganz, ganz Besonderes. Es ist auch eins der wenigen Bücher, wo ich mir die deutsche Version nochmal gekauft habe, nur um darin dann Sachen anzustreichen und mir zu markieren, was ich eigentlich sehr selten mache in Büchern. Aber mich hat es so gefesselt, ich konnte einfach nicht anders. Also ich fand es echt richtig, richtig gut.
Janina, ich glaube, du hast uns alle überzeugt. Mit Ocean Vuong und Auf Erden sind wir kurz grandios. Ich bin total neugierig drauf geworden und werde es mir gleich mal angucken. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp.
Wunderbar. Gerne, gerne.
Sehr schön. Danke für diesen Tipp.
Gut, hast du noch was?
Also ich hätte noch was Lyrisches irgendwie, was, aber falls dich... Ja, komm, dann wollen wir doch alle schon so zusammenkommen. Das ist eine Autorin, die, glaube ich, wie kann man das sagen, es ist die erfolgreichste zeitgenössische Dichterin, wenn du so willst, aus Großbritannien, die sehr auf Instagram so groß geworden ist. Und es gibt mehrere Bücher, mittlerweile glaube ich 8 Bände, die mit ihren Instagram-Mutmachgedichten, Trostgedichten und so weiter erhältlich sind. Und die ist monatelang unter der Top 20 der britischen Lyrik-Bestseller gewesen. Das letzte heißt Wild Hope. Ich weiß gar nicht genau, ob es das auf Deutsch gibt, aber ich glaube, die wurde nie auf Deutsch übersetzt.
Okay, wie heißt sie denn?
Weil diese Dinge, und zwar das ist Donna Ashworth.
Okay.
Und Donna Ashworth sitzt mittlerweile irgendwo in den schottischen Highlands mit ihrem Hund und schreibt einfach diese Gedichte, die oft natürlich ein bisschen wie Kalendersprüche durchkommen, aber es ist wirklich mehr. Und ich finde, dass sie unglaublich motivierende und schöne und inspirierende Sätze formuliert. Den einen, den ich jetzt mal rausgesucht hatte, den habe ich jetzt auch nur auf Englisch, auch wenn man ihn schnell übersetzen könnte, aber wir lassen ihn, weil er auch sehr relativ simpel ist. There will be people in this life who will cut you open just to see what you are made of. Show them it's love. Ich finde es total schön. Mich berührt alleine diese Dingens. Es gibt Leute, die werden versuchen, dich aufzuschneiden. Einfach nur, um zu sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Zeig ihnen, du bist aus Liebe gemacht. Also, ich finde das wirklich sehr schön. Aber sie ist mir das allererste Mal untergekommen, weil ein Psychologe, dem ich mal gesprochen habe, diese mal zitiert hat in einem Post. Und er hat dieses Zitat von ihr gebracht, wenn du so willst, ein Gedicht. Und das heißt einfach nur du. Und es geht so, wenn jeder einzelne Mensch, der dich in deinem Leben gemocht hat, auf einer Karte aufleuchten würde, entstünde das glitzernd schönste Netzwerk, das du dir vorstellen könntest. Füge hinzu die Fremden, denen du freundlich begegnet bist, die Menschen, die du zum Lachen gebracht oder auf dem Weg inspiriert hast. Und dieses sternenhelle Netzwerk von dir wäre ein beeindruckender Anblick. Du bist so viel mehr, als du denkst. Du hast so viel mehr getan, als du dir bewusst bist. Du hinterlässt einen leuchtenden Pfad, von dem du nicht einmal weißt. Was für eine Sache, was für eine Sache in der Tat, also wenn man es übersetzt, what a thing oder indeed. Und ich finde es richtig, richtig schön.
Da redet jetzt aber der Radiomoderator, der Sonntagmorgen eine Sendung mit 1 Million Hörer hat. Was meinst du, wie deine Spur und dein Netzwerk wäre? Wie vielen Leuten du damit immer Spaß machst?
Nein, doch. Jeder Einzelne. Wenn man sich das bedenkt, was jeder Einzelne ja auch Gutes tut oder Menschen hilft. Und ich finde dieses Bild wirklich cool. Ja. Und vor allem, dass wir es eigentlich, wir sind uns dessen nicht bewusst, welche Spuren wir hinterlassen, auch bei anderen Menschen. Es gibt auch diese schöne Philosophie, du bist der Durchschnitt aus den 5 Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast in deinem Leben.
Oh.
Das ist so ein philosophischer Satz. Ich weiß nicht genau, woher der ist oder wer den gesagt hat. Oder ich habe ihn, glaube ich, mal von Bion Catilatu. Bion Catilatu. So heißt der Bion. Genau, ist auch ein Autor, Bestseller-Autor. Stimmt, den könnten wir auch mal Den können wir auch mal holen. Der würde bestimmt auch gerne mitmachen. Hast du jemals irgendjemanden gelesen, der sich mit seinen philosophischen Büchern oder auch so Motivationsbüchern dich irgendwie beeindruckt hat? Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ dafür. Nee,
ich auch gar nicht. Also ich mache da auch, wenn mir bei Insta oder sowas jemand unterkommt, ich mache da sofort einen Bogen drum und ich mag das eigentlich nicht, weil mir das oft zu platt ist, weil es mir auch zu oft eine Geschäftsmasche ist. Weißt du? Also so dieses, du nutzt ja oft eigentlich Menschen aus, in Anführungszeichen, obwohl das bestimmt nicht alle negativ meinen, sondern viele wollen ja auch wahrscheinlich helfen, aber die eher unsicher sind oder die eher mit vielem hadern und versuchst denen dann irgendeinen Kalenderspruch zu geben, der ihr Leben verändern soll. Ich bin da skeptisch, wie du merkst. Also ich weiß es
nicht. Aber es gibt trotzdem sehr schöne Sätze, finde ich, die so ein Ding innerhalb von wenigen Zeilen so auf den Punkt bringen. Und ich mag diese Donna Ashworth-Dinger teilweise, ich finde die echt ganz, ich weiß auch nicht, da ist so viel Menschsein mit drin. Und bei Instagram ist ja diese Insta-Poetry mit diesen Sprüchen, die ist ja extrem groß. Und weißt du, wer angefangen hat mit dem Ganzen? Das ist Rupi Kaur. Die kennst du vom Namen her, oder nicht? Das ist so eine Punjabi-Kanadierin, die, glaube ich, wirklich sehr, sehr bekannt ist. Ich habe aber noch kein Buch von ihr gelesen. Aber es gibt's ja nicht, dass du die noch nicht kennst. Aber wie heißt die? Rupi Kaur.
Heute lose ich ab hier.
Und die hat einfach ihre Gedichte, ohne das groß irgendwie zu erwähnen, auf Tumblr damals veröffentlicht. Tumblr. Auch heute ist Tumblr für Gedichte noch extrem groß.
Ich dachte, das wäre schon tot. Okay.
Nein, Tumblr, also ich glaube Pornografie und Gedichte. Das sind so die beiden Sachen, für die Tumblr wirklich ganz groß ist, wenn du mich fragst. So, und die wurde dann irgendwann über Nacht zum Instagram-Star. Und dann kam irgendwann Donna Ashworth dazu, die das auch einfach mal so gemacht hat und merkte plötzlich, wo ihre Zeilen überall in der Welt gelandet sind. Das hat sie also geflasht. Und ich glaube, Rupi Kaur hat 4,5 Millionen Follower oder sowas.
Wahnsinn.
Und das sind schon ein paar, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, es gibt übrigens einen Schweizer, der ist Sozialpädagoge aus dem Kanton Bern. Da spricht man nicht so, das habe ich jetzt nur so gemacht. Und der veröffentlicht unter @scherestein_herz. Schere_stein_herz. Und der hat für sich so eine Nische entdeckt bei Insta-Poetry, die er als ein bisschen unterbesetzt noch empfunden hat, und zwar Bad Romance. Und er macht es aber auf Deutsch und er dichtet dann zum Beispiel, und es geht immer wieder um unglücklich Verliebte. Also für mich ist das ist eine mega Nische. Unglücklich Verliebte, das ist dieses Bad Romance. Und da hat er zum Beispiel gedichtet, das hatte ich mir noch rausgeschrieben: Es wäre hart, dich zu verlieren. Jedoch würde ich im Gegenzug vielleicht meine Würde wiederfinden. Das ist ein Satz, okay, es ist hart, dich zu verlieren, aber jedoch würde ich im Gegenzug vielleicht meine Würde wiederfinden. Oder aber, hast dir einfach mein Herz gekrallt, ohne mir deins zu geben.
Oh.
Immerhin machst du, immerhin kriegt man schon ein Das ist der Schere-Stein-Herz. Fand ich jetzt auch wieder so ganz interessant. Ja. Und da du auch Mutter bist, habe ich vielleicht noch eines für dich. Das ist für die Mamas. Und das finde ich von Donna Ashworth. Das ist auch so ein Ding, mit dem sie so auch sehr, sehr viele Likes bekommen hat. Und das geht folgendermaßen: Das geht raus an die Mamas, die Wilden großziehen. Diejenigen, die nicht gezähmt werden können. Die Seltenen, die Rücksichtslosen und die Kostbaren. Ihr formt aus Sternenstaub menschliche Gestalt. Achtet auf Mondlicht, bis es bereit ist, die Gezeiten zu lenken und die Nächte zu erhellen. Erwartet nicht, dass die Welt euren Diamanten im Groben schon funkeln sieht. Noch nicht. Sie können es nicht. Aber eines Tages werden sie nicht in der Lage sein, ihre Augen von seinem Glanz zu nehmen. An die Mamas der Wilden, ihr seid Sternensammlerinnen, Mondfängerinnen und Traumgestalterinnen und ihr seid erschöpft. Aber Sternenlicht in menschliche Form zu bringen, war schon immer schwer. Und das tut ihr.
Mein Sternenlicht will jetzt vor allem bald mal Mittagessen, fürchte ich.
Ja, Donner. Also der Donner. Du erreichst Larissa nicht. Nein. Aber da ist unglaublich viel Herz drin und es ist auch nicht alles nur so kalenderspruchmäßig so ganz allgemein, sondern sie findet manchmal, finde ich, ganz schöne Bilder.
Am coolsten finde ich aber beliebt. Das Bild, dass du sagst, sie wohnt in den schottischen Highlands und sitzt da, oder? Mit ihrem Hund und schreibt mit Gedichte. Was für ein geiles Leben, oder? Ich meine, ich bin zwar erst eher Team Katze, aber für den Fall würde ich mir auch einen Hund holen. Kein Problem.
Ja, 48 ist sie.
Oh, mein Jahrgang.
48 und die zurzeit Genau, erfolgreichste zeitgenössische Dichterin Großbritanniens.
Nicht schlecht.
Also das muss man einfach dazu sagen. Ja. Eine absolute Bestseller-Autorin. Und ich finde das manchmal ganz schön.
Ich habe heute viel gelernt von dir, Christian. Vielen Dank.
Ausnahmsweise mal.
Ja, du, einiges. Also ich habe mir jetzt die ganzen Namen notiert und werde da jetzt mal nachlesen, was ich alles für Wissenslücken hatte. Ja, interessant. Aber so soll es ja sein hier, dass wir auch mal Sachen irgendwie außerhalb unserer Bubble kennenlernen.
Aber das Schönste ist, dass ich dir den Satz von Anna Karenina sozusagen schenken könnte. Ja. Wirklich. Ich habe aber googelt, der berühmteste erste Satz der Literaturgeschichte.
Dann kommt gucken, der
berühmteste.
Oh Mann. Dann kommt die Bibel.
Erster Satz der Literaturgeschichte. Mal gucken, welcher als erstes kommt.
Hast du ChatGPT gefragt?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gegoogelt einfach. Okay. Ja, witzigerweise, als der berühmteste erste Satz wird bei mehreren Artikeln ein Satz von Günter Grass genannt. Aber vielleicht, weil wir in Deutschland sind. Ja, und zwar der Satz, Ilsebill salzte nach.
Ah, okay.
Das wurde mal gewählt, glaube ich, zum schönsten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur. Ich glaube, deswegen wird das überall zitiert hier. Genau, Ilsebill salzte nach.
Ach, ist
das ist, glaube ich, aus der Butt.
Sehr gut.
Aus der Butt. Okay, gut.
Meinst du, dass die Autoren, als sie die Anfrage von der SZ bekommen haben, einfach dann gegoogelt haben, weil ihnen selber nichts einfiel und sie kein Bücherregal haben?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben ein Lieblingsbuch rausgesucht und haben vielleicht da den ersten Satz, wenn er dann gut war, haben sie genommen.
Gut. Okay. Aber das war es jetzt wirklich für heute. Mir ist nämlich wirklich unglaublich heiß hier.
Ja, es ist halt. Ja, bei mir geht es witzigerweise. Ich habe aber auch, ich bin ja auch unterm Dach wie du.
Ja, wir sitzen beide unterm Dach.
Und ich habe mir letztes Jahr eine Klimaanlage einbauen müssen eigentlich, weil ich sonst nicht arbeiten kann. Ich arbeite auch sehr viel zu Hause.
Ja.
Und unterm Dach im Sommer geht es nicht.
Ja.
Und es hat sich jetzt schon dieses Jahr irgendwie gelohnt.
Aber die ist doch jetzt bestimmt aus, die würden wir brummen hören, oder?
Genau, ich hatte sie vorhin einmal kurz an, aber auch auf so einem leisen Modus. Das war auch ganz okay, dann wurde es mir zu kalt. Den Satz magst du jetzt gar nicht hören. Mir wurde es hier zu kalt.
Hier hat es 28 Grad gerade.
Sodass ich sie ausgeschaltet habe.
Okay. Ja, Luxuskind.
Okay, liebe Leute, toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank bei dieser kleinen Sommerausgabe.
Genau, die kleine Sommerausgabe über eine Stunde. Und in 2 Wochen geht es wieder mit einer normalen, regulären Folge. Wahrscheinlich weiter, wenn es dann nicht immer noch so warm ist. Mal gucken.
Ja, mit einem tollen Gast dann auch wieder.
Genau. Und dann bis dahin erstmal schönen Urlaub und genießt den Sommer.
Genießt den Sommer.
Jo, tschüss.